Hi, I'm Vince, also as Pleasant Kenobi on the internet, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 266. Heute mit dem Themen: keine MagicCon mehr in Europa, auch kein Pioneer mehr für das nächste Jahr. Und unsere Marvel-Leaks, die wir vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen besprochen haben, sind tatsächlich wahr. Und da kommt noch einiges mehr auf uns zu. Das alles und noch viel mehr. Und Ask Us Anything diese Woche bei Radio Ravnica. Aber natürlich erstmal, hi Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin echt mal gespannt, was die Folge so gibt. Ja. Gerade weil es eine Menge kontroverse Themen gibt, die ist gleichzeitig aber auch immer noch so ein Funken Hoffnung mit beischwingt. Da können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ja. Bei allem, was sie angekündigt haben, hänge ich jedes Mal da und denke mir so, ja, aber vielleicht doch.
Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall einiges passiert. Das Wochenende war auf jeden Fall sehr turbulent. Liest du die eine News, okay, keine MagicCon Europa, verdammt. Und dann am nächsten Tag direkt, oh, keine Pioneer-Turniere mehr anscheinend und was das bedeutet. Also wird auf jeden Fall ziemlich crazy. Aber
wichtige Frage ist, wie geht's dir denn? Du hast ja neulich auch gepostet gehabt, dass es dir nicht so gut ging die Woche.
Mir geht's wieder besser. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es hat sich Corona in unser Haushalt geschlichen. Das heißt, es war wieder ein bisschen Isolation. Ich bin größtenteils davon verschont geblieben, von den Symptomen, war aber trotzdem positiv. Und das war ein bisschen unwohles Gefühl, das nach all dieser Zeit dann doch noch mal irgendwie zu haben. Aber uns geht's wieder gut. Keine bleibenden Schäden hinterlassen. Von daher, bevor wir einsteigen ins Thema, ein obligatorischer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, unserem Energy-Drink, Eistee und Hydration-Drink unserer Wahl. Und ihr könnt diese fabelhaften Getränke denn ausprobieren und euch das mal zu Gemüte führen, was es da für Geschmackssorten gibt, auf weareholy.com/radioravnica. Und wenn ihr dann was bestellen wollt, könnt ihr Geld sparen mit den Codes Ravnica10, 10% und Ravnica5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Ihr unterstützt uns dabei indirekt und bekommt die Produkte noch günstiger. Das ist eine Win-Win-Situation für euch, für uns und für Holy. Deswegen vielen Dank, Holy, an dieser Stelle.
Yes, wichtige Frage. Hast du denn den Blutorange-Badge schon probiert?
Ja, ich habe den bekommen, aber noch nicht probiert. Ich bin immer so ein bisschen knauserig, die Dosen aufzumachen, weil ich bin der Einzige, der das hier trinkt. Und dann habe ich 10 Dosen auf.
Die sind wirklich gut. Also der Blutorange kann ich wirklich empfehlen. Wenn man Blutorange mag, ist das wirklich sehr geil.
Aber das zeigt auch wieder, wie ergiebig so eine Dose Holy sein kann. Weil ich bin immer noch an dieser Giraffen-Grapefruit.
Ja, die habe ich auch noch dran zu Hause. Die Giraffe, die ist riesig, ist auch noch da.
Ich trinke mindestens jede Woche ein und ich habe immer noch mehr.
Hier ist eher so täglich ein.
Ja. Trotzdem nicht weg. Total. Aber weiter geht's mit der Gamevasion, die am 6.12. bis 8.12. denn vorherrscht. Ich glaube, die LAN-Party fängt nochmal einen Tag vorher an.
Am 5. ja, genau. Damit die Leute auch ihre Rechner dahin bringen können und aufbauen können und so weiter und so fort.
Genau, und da ist natürlich die Frage, was ist die Gamevasion? Das ist ein großes Festival, was sich sehr um Gaming bezieht, aber auch eine sehr große Trading-Card-Game-Area haben wird. Eine Künstlerecke wird es geben. Das heißt, ihr könnt da den ganzen Tag von morgens bis abends Magic spielen in einer riesengroßen Commander-Play-Area. Es wird Ticketed Play geben, es wird Drafts geben, es wird Turniere geben, allem drum und dran. Und auch wir sind da. Yes. Was uns natürlich sehr, sehr freut, denn dann gibt es eine weitere Gelegenheit, dass wir uns, also Marc und ich und ihr da draußen, uns vielleicht noch mal an einem Tisch setzen könnt und die andere ein oder andere Runde Magic spielen können.
Ich muss mir noch ein paar Commander-Decks leihen.
Ich habe, glaube ich, ich kann dir ein paar auf jeden Fall geben. Daran soll es nicht scheitern. Noch besser ist, dass wir tatsächlich euch Tickets verlosen dürfen von der Gamevasion. Wir verlosen 2x2 Tickets für die Gamevasion, wo ihr vorbeikommen könnt. Folgt einfach nur dem Link in der Videobeschreibung. Das ist ein Gleam.io-Link. Da habt ihr ein paar Entries, die ihr machen könnt. Insgesamt gibt es 5. Das heißt, ihr könnt 5 Lose in den Lostopf werfen. Und mit etwas Glück seid ihr dabei. Das sind 2 Gewinne, wo ihr dann jeweils euch selbst und ein Partner oder einen Kollegen, wer auch immer, mitnehmen könnt zur Gamevasion in Hannover. Wie gesagt, vom 6.12. bis 8.12. Wir freuen uns schon mal drauf.
Yes.
Vor allen Dingen freuen wir uns darauf, weil es ja vielleicht längere Zeit keine größeren Magic-Events mehr in Europa geben wird und die Gamevasion da ganz gut aushilft. Denn wir haben angekündigt bekommen, das MagicCon-Schedule von 2025. Und das hat ein paar Fragen aufgeworfen. Was sind denn so die Informationen, die wir bekommen haben in diesem Artikel zur MagicCon?
Wir haben die 3 MagicCons, die es geben wird. Das heißt MagicCon Chicago, Las Vegas, Atlanta und natürlich die World Championship 31 bekommen. Das heißt, wir haben alle Stops dieser Tour, dieser World Tour der Magic Cons gesagt bekommen. Und was dann direkt auffällt und auch allen aufgefallen ist und überall Aufschreie gab, es gibt keine Magic Con in Europa anscheinend bisher. Vielleicht oder vielleicht auch nicht.
Ja, das ist halt echt bizarr. Also wir waren beide in Barcelona, wir waren beide in Amsterdam in den beiden letzten Magic Cons und beide waren richtig, richtig gut. Also Amsterdam noch mal besser als Barcelona, da haben sie viel gelernt und viel wieder ausgebaut. Aber,
ja, aber es war auch teurer als Amsterdam, war.
Das stimmt. Aber wir haben uns halt beide sehr wohl gefühlt. Es war ein sehr schönes Event. Es war auch sehr voll. Es war unfassbar viel Aktivität da. Es war halt schön, als Magic-Mensch in Europa eben auch so viele Leute einfach mal zu treffen. Also gerade auch viele Content-Creator-Kollegen von Übersee oder auch allein aus UK.
Aber es waren auch so viele Leute da, die einfach nur spielen wollten. Die haben sich einfach drei Tage lang nur an irgendeinen Commander-Tisch gesetzt und es kamen random Leute dabei, weil die Judges die Leute zum Spielen mitgebracht haben. Und da haben die halt so die Vorgesetzten gesagt, hey, ihr spielt zusammen. Ja. Und so viele Leute, die einfach Spaß hatten mit irgendwelchen, es gab wirklich so viele Künstler, Händler, Side-Aktivitäten. Card Market hat jedes Mal riesengroße Shows gemacht. Es gab eine Bühne, es gab alles. Es war so crazy, weil es halt mehr als nur irgendwie die Weltmeisterschaft oder ein Pro-Tour oder ein Turnier war.
Ja, und es ist ja eigentlich bitter, weil die Ankündigung selbst, wir haben einen kleinen Trailer bekommen, wo Fibblefib durch, ich würde fast sagen, symbolische Route 66 einmal durch USA fährt und dann immer Abstecher macht in die amerikanischen Städte. Der bittere Beigeschmack, der dabei eben hängen bleibt, zumindest bei uns und bei sehr vielen Leuten, die eben da auch in den Kommentaren waren, war so: Ja, ich glaube, ihr habt Europa vergessen. Oder irgendwas anderes, was nicht Amerika ist. Das muss man ja auch sagen. Also, wir in Europa waren ja zumindest noch so weit privilegiert, dass wir überhaupt was bekommen haben von MagicCon. Ich will gar nicht an Lateinamerika oder Asien oder die ganzen anderen Bereiche der Welt sehen, die nicht Amerika sind. Australien, Neuseeland, all diese fabelhaften Länder, wo Magic gespielt wird. Magic ist ein globales Spiel. Und MagicCon wird aber nur in Amerika gefeiert. Und ja, ich war auch überrascht dann doch, wie viele Kommentare dazu kommen werden. Das Ganze wurde begleitet von Weekly MTG, wo es auch nochmal diskutiert worden ist, wo auch ein bisschen auf die kompetitive Seite gesprochen wird. Dazu kommen wir später noch. Die obersten Kommentare sind alle: Hey, was ist mit Europa? Hey, was ist mit diesem Kontinent? Was ist da? Und warst du auch so überrascht, dass halt einfach, obwohl Magic in gewisser Weise historisch bedingt auch einen sehr hohen Amerika-Fokus hat, dass der größte Aufschrei eigentlich dabei ist, dass sie nur in Amerika sind?
Ja, tatsächlich. Weil natürlich ist es American-based. Gleichzeitig sind sie aber auch eine weltweite Marke. Und sie müssen auch wie eine weltweite Marke meiner Meinung nach reagieren und agieren.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nur von meiner Seite aus das, was ich mir da zurechtreime, ohne Beweise, ich rede Schwachsinn wie immer. Ich glaube halt, dass die Location und das alles dahin zu machen. Ich meine, ihr habt Videos gesehen. Wir haben beide, hast du letztes Mal auch einen Vlog gemacht? Ich meine,
ich hatte Vlog dazu.
Wir haben beide Vlogs dazu gemacht, wie groß das war, wie viele Sachen einfach da waren, wie alles mitgebracht wurde. Und diese, ich sag mal, Schwierigkeit, das Ganze durch das Land zu transportieren, zu organisieren und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist halt wesentlich einfacher, wenn du dich in einem eigenen Land bewegst, als wenn du in einer Firma bist, die halt vielleicht ein paar europäische Mitarbeiter hat oder Mitarbeiterinnen, vielleicht, keine Ahnung, 20 Stück oder so, und die sollen das dann organisieren. Oder eben das abgibst an eine sekundäre Firma, was in dem Fall der Pastimes war, die auch einen sehr großartigen Job gemacht haben, um das halt dann zu organisieren für dich. Und dann bist du trotzdem jemand, der ein anderes amerikanisches Unternehmen anweist und sagt, hey, mach das mal für uns. Ich glaube, das wird halt auch sehr viel kosten, sehr viel Stress, sehr viele Nerven gekostet haben. Ja. Und dementsprechend bin ich da wirklich der Meinung, es lag nicht dran, dass die nicht erfolgreich waren. Wir hatten Amsterdam das größte Magic Con überhaupt. Also wirklich von den Zahlen her das größte. Aber woran es dann lag, wollten sie uns dann wieder nicht sagen.
Das ist halt das Ding, so, ne. Es ist so eine Nicht-Ankündigung. Es ist das Ausbleiben von einer Ankündigung, was halt so ein bisschen ja, Fragezeichen aufwirft. Und der Fall wird ja auch noch ein bisschen komplexer. Oh ja. Wir haben, es gab ein Video dazu von Pleasant Kenobi, was wir uns halt auch eben angeguckt haben zur Vorbereitung der Folge. Und er hat natürlich Kontakte, ist natürlich ein deutlich größerer Influencer als wir, was da angeht, und konnte auch einfach mal nachfragen. Hat dann auch Blake Rasmussen angeschrieben, beziehungsweise generell an Wizards mal eine E-Mail geschrieben, meinte so, hey, what the fuck, was geht da ab? Und wir haben eine Aussage, die er teilweise eingeblendet hat, teilweise rezitiert hat. Und die sagt halt quasi Folgendes, dass sie auf jeden Fall planen, in Zukunft oder sich auch schon darauf freuen, in Zukunft wieder in Europa zu sein mit den Magic-Cons. Sie reisen bisher oder dieses Jahr durch die USA und wir hoffen, dass sie bald mehr News teilen können zu europäischen Magic-Cons. Das berühmt-berüchtigte Soon. Soon wird es News dazu geben. In der Zwischenzeit gibt es zwei Spotlight-Series in Europa. Die erste findet in Utrecht vom 15. bis 16. März statt, in den Niederlanden. Und das zweite wird auch später angekündigt, sobald die Details finalisiert sind. Spotlight-Series, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Vielleicht haben es nicht alle mitbekommen. Es ist eine Art von Grand Prix, also wieder ein größeres Event, was aber den Fokus auf Turniere haben wird. Ja. Es wird natürlich auch Command Zone geben, aber es wird nicht eine Magic-Con sein. Es wird keinen exklusiven Merch geben, es wird keine exklusive Events geben, kein Game Nights Live.
Keine alles, was Influencer, dazu die eingeladen werden. Keine,
vermutlich keine nicht. Vermutlich
Künstler
nicht.
Sind meistens weniger da tatsächlich.
Genau.
Und, ja, der Fokus liegt halt mehr auf dem Turnier.
Genau, und was halt Pleasant Kenobi in seinem Video so ein bisschen durch die Blume andeutet, wie gesagt, das sind alles so aus zweiter Hand Informationen, deswegen große Disclaimer davor her ist, dass es noch keine Ankündigung zu Magic Cons gibt, es aber potenziell noch welche kommen könnte für das Jahr. Was ich sehr verwirrend finde. Denn sollte es tatsächlich Magic Cons in Europa geben und dadurch, dass sie es halt überhaupt nicht erwähnt haben in den Ankündigungen. Ich glaube, in einem Tweet heißt es, we're looking forward to party with you in Europe soon. Das ist der einzige quasi offizielle veröffentlichte Text, wo Europa, sag ich mal, erwähnt worden ist. Und auch das fällt aus dem Raster von den bisherigen Magic Con Ankündigungen, wo auch immer drei angekündigt worden sind, wo mindestens eine davon in Europa war, in Barcelona und Amsterdam jeweils. Und das ist halt eben das Problem, wo wir uns gerade befinden. Wir haben so Halbinformationen. Wir haben eine E-Mail, die zitiert wurde, intern, die nicht ganz preisgegeben worden sind. Und wie gesagt, kein Angriff zu Pleasant Kenobi. Ich bin ja dankbar für die Informationen, die wir haben. Aber sollte jetzt in der Woche oder zwei oder in einem Monat oder zwei für 2025 doch noch Magic Cons in Europa angekündigt worden bin, dann frage ich mich, was zum Teufel? Warum habt ihr das denn nicht vorher gesagt? Also vielleicht liegen die Locations nicht fest, vielleicht liegt es nicht ganz fest, wo es dann stattfinden soll, wenn eine vierte Magic Con dazukommen würde. Aber was halt auch dafür sorgt, ist, dass der ganze Aufschrei, dass wir jetzt gerade reden, dass Pleasant Kenobi drüber redet, dass jetzt alle in große Verwirrung herrscht. Und wenn zumindest irgendwie ein Absatz drin wäre, hey, wir arbeiten gerade noch an 2025, eine Magic-Con Europa zu machen. Stay tuned. Wäre ja zumindest was, wenn es eine offizielle News dazu gibt. Momentan ist von der offiziellen Seite aus die einzige Information, dass wir vielleicht 2026, also erst in zwei Jahren, die nächste Magic-Con in Europa haben. Ich weiß nicht, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeiten, dass wir 2025 noch eine Magic-Con in Europa sehen? Ist es was, was du glaubst, was realistischerweise noch passieren könnte? Oder glaubst du, der Zug ist für nächstes Jahr abgefahren?
Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass der Zug abgefahren ist, was die Bewandtnis hat. Also vielleicht irgendwie so ein Dezember-Event, muss man ganz ehrlich sagen. Aber da haben wir dann halt auch das Eternal-Weekend und ja, schwierig. Weil das Problem ist, wir haben ja angekündigt, wir haben Chicago im Februar.
Ja.
Dann haben wir März, April, Mai und im Juni, also drei Monate später, im Juni haben wir Las Vegas. Dann haben wir Juli, August und dann im September wieder Atlanta. Und dann haben wir praktisch nur noch Oktober, November, Dezember.
Ja.
Und da sind auch wieder drei Monate. Also es passt nicht in den Schedule rein. Und man muss ja auch mal sehen, die Magic Cons sind ja immer set-themed. Das heißt, wir haben zwar eine Menge Ankündigungen für nächstes Jahr, auch coole Sachen für nächstes Jahr, aber halt nicht so crazyes, wo man sagt, hey, das ist Modern Horizons 3 oder so.
Ja.
Und wenn wir das nicht haben, dann weiß ich auch nicht, ob wir da so ein Thema wirklich rausfinden. Und wenn wir kein anderes Datum haben zu so einem Set-Release, dann kriegen wir dafür auch keine Magic-Con.
Tatsächlich, aber nächstes Jahr soll ja quasi Final Fantasy Universe Beyond Booster Set rauskommen und Marvel, das erste Booster Set von vielleicht vielen, vielleicht wenigen. Yes. Die werden ja auch modern relevant sein. Also es könnte vielleicht so ein Herr-der-Ringe-Ding sein wie in Barcelona, dass sie dann darum was aufbauen. Aber
das passt dann halt vom Schedule dann einfach wahrscheinlich nicht.
Also es würde wahrscheinlich im Sommer kommen und dann eher nach Las Vegas, Atlanta fallen.
Genau.
Ja, das stimmt schon. Ich bin auch gespannt. Also ich persönlich würde mich mega, würde es mir mega wünschen, dass wir noch eine MagicCon in Europa bekommen. Ich fand die letzten beiden MagicCons waren, wie gesagt, der absolute Hammer. Es
hatte sehr cool,
richtig was von so hier, deswegen spielen wir alle Magic, weil es halt so eine schöne Gathering im wahrsten Sinne des Wortes war. Man konnte halt so viel machen. Ich glaube, das Wenigste, was ich bei beiden Magic-Cons gemacht habe, ist tatsächlich Magic-Spielen. Man war so beschäftigt mit anderen Sachen, mit verschiedenen Events, die man da irgendwie machen kann. Oder
in Amsterdam habe ich fast nur gespielt. Also es war okay.
Ja, okay. Man hat sich so ein bisschen aufgeteilt. Aber man kann sich auf jeden Fall als Magic-Fan da sehr gut eindecken mit verschiedenem Kram, mit Leuten kennenlernen.
Oder auch einfach Dinge kaufen, Dinge experiencen, einfach eine Live-Show genießen und.
Und das wäre halt super schade, wenn da Europa außen vor bleibt, weil hat ja die letzte Zeit eigentlich dann doch ganz gut funktioniert. Aber ich sehe auch so in gewisser Weise den Punkt, dass es sehr teuer ist, allein die ganzen Persönlichkeiten einzufliegen, Hotels zu zahlen und so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, das ist ja auch ein Werbeevent, das muss ja nicht unbedingt im Plus rausgehen. Also
hallo, wir sind hier bei Hasbro. Wir müssen ja alles mit Gewinn rausgehen. Wenn sich 300% Gewinn macht, dann wird's abgeschafft.
Vermutlich. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie die Spotlights sein werden. Ob das vielleicht eine kleine MagicCon vielleicht doch vom Vibe her werden wird, wie groß es eben aufgezogen wird. Das müssen wir mal sehen, wie es kommt. Auch dazu haben wir nicht viele Informationen, außer dass sie kommen soll. Aber ja, da natürlich die Frage an euch. Wie seht ihr die ganze Situation mit der MagicCons, mit den MagicCons 2025? Findet ihr es auch schade, dass sie nicht in Europa stattfinden wird? Habt ihr vielleicht noch die Hoffnung, dass noch was kommt? Oder sagt ihr, hey, ich wäre so oder so nicht gefahren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einer weiteren News, die mich schwer getroffen hat, wenig überraschend. Und zwar die Regional Championship Qualifier Events wurden angekündigt für die nächste Saison. Magst du einmal noch zusammenfassen, was genau die Regional Qualifier Events sind und warum sie eigentlich denn so wichtig sind?
RCQs/Regional Qualifiers sind sozusagen einer der ersten Schritte in die Pro Tour tatsächlich, um irgendwo Richtung Pro Tour, Weltmeisterschaft oder zu gehen. Und diese RCQs sind halt sehr coolen Stores unterwegs. Also es gibt VPN-Stores, die sie machen können. Es gibt auch Destination Qualifiers. Das ist dasselbe, nur dass sie außerhalb von einem Local Game Store stattfinden, in einem großen Event. Und, jetzt muss ich ganz kurz das Pulver schon mal rausnehmen, auch in einem Format, das vielleicht nicht angekündigt wird. Das heißt, da darf derjenige sich das Format aussuchen. Er muss nur gewisse Auflagen haben. Ich glaube, 100 Leute oder so ein Kram. Und so, dann darf er einen Destination Qualifier machen. Deswegen wird's halt dafür kein Legacy geben, weil dafür gibt es nicht genug Spieler in Deutschland. Aber das ist so dieses ganze Ding. Damit kann man halt was machen, dann kriegt man Promos dafür und man kann eben auf die nächste Pro Tour fahren tatsächlich.
Genau.
Und das ist halt das Crazye daran, dass du halt ziemlich schnell über diesen Weg auf eine Pro Tour kommen kannst. Ich glaube, die ersten, die wir jetzt haben, sind für Atlanta. Müsste auch sein. Und das ist eben auch dieses Teil mit dem MagicCon, deswegen verknüpft sich das ganz gut. Deswegen gab es diese Ankündigung zusammen, dass es halt hier auch um die MagicCon beziehungsweise die Pro Tour auf den MagicCons geht.
Genau. Und im Endeffekt ist das so, wenn ihr euch noch an dieses Dreieck, diese Dreigrafik erinnert, wie man denn Pro-Spieler wird von Magic the Gathering, ist das halt eben genau der Weg. Du fängst bei dem Regional Championship Qualifier an, gehst dann zur Regional Championship. Da führen mehrere Wege hin, auch unter anderem über Magic Arena, Magic Online. Da gibt's ganz viele Wege, die da reinfließen. Aber der gängigste ist halt diese Qualify-Geschichte, die in Local Game Stores stattfindet. Und die aber auch gebunden sind an ein gewisses Format. Und das war immer eine Mischung aus das, was halt gerade so ein bisschen, also anders gesagt, es gibt so ein bisschen die Richtung vor, auf was Magic, auf was Wizards of the Coast so gerade den Fokus legt. Ja. Und die Formate, die jetzt für die Season 2025, 2026 angekündigt worden sind, Im Quartal 2 von 2025 Modern Constructed Unlimited. Im Quartal 3 2025 Standard Constructed Unlimited. Und im Quartal 4 2025 Standard Constructed Unlimited. Das heißt, wir haben Modern, Standard, Standard. Überall kann man sich aber auch noch alternativ über Limited qualifizieren, wenn das der Championship Qualifier Turnier Organizer hergibt. Was hier auffällt, kein Pioneer. Erstmal natürlich die Frage an dich. Ich glaube, ich bin da ein bisschen emotional involviert. Wie ist denn da so deine Meinung dazu? Findest du das, sag ich mal, gerechtfertigt, bei drei Seasons, wo es halt eben, wo man sich qualifizieren kann als Magic Pro Spieler, nur Modern, Limited und Standard anzugeben?
Es kommt drauf an, was die Pro-Touren sagen. Denn, das müssen wir auch dabei sagen, RCQs, du kannst dich halt zum Beispiel, was letztes Jahr ganz viel passiert ist, Leute haben sich zum Beispiel mit Pioneer für Amsterdam qualifiziert. Das heißt, Leute hatten einen Pioneer-Slot und haben Pioneer, RCQ und Regional gewonnen und mussten dann Modern auf der Proto spielen. Das passiert regelmäßig. Dementsprechend haben die Limited-Spieler da natürlich den ganz großen Vorteil, sie bauen einfach irgendein Deck, gewinnen damit und müssen sich dann erst überlegen, was für ein Deck sie spielen und nicht zwei Decks kaufen. Aber es gibt natürlich auch Standard-Protonen und so weiter und so fort. Dementsprechend ist es für mich kein so bitterer Beigeschmack, weil ich eben auch denke, vielleicht kriegen wir dann eine Pro-Tour-Pioneer. Was ich auch sehr spannend fände, tatsächlich.
Ja. Bin ich gespannt, was sie da halt mit ankündigen. Weil es ist ja durchaus ein Kritikpunkt, diese Cross-Format-Geschichten zu machen. Ja, weil, wie gesagt, ein Modern-Spieler, jemand, der 10+ Jahre Modern spielt, der hat jetzt vielleicht nicht den größten Bock oder die größten Chancen, sich jetzt gerade in Standard reinzufinden. Ich würde sagen, von dem, was ich mitbekomme, sowohl das Limited, sowohl Standard als auch Pioneer sind gerade in einem ziemlich guten Bereich. Also wir haben sehr viele Limited-Formate, die ziemlich gut funktionieren, wo mein Feedback ist, was ich sehr viel höre, ist halt, ne, dass es gut gebalanced ist, es gibt hier und da mal Ausreißer, aber an sich macht das sehr viel Spaß zu spielen. Standard, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, es gibt die große Revitalisierung von Standard, wo sie jetzt nach dem Year of Commander, was so gefühlt das Jahrzehnt des Commander geworden ist, jetzt gesagt haben, oh, wir müssten vielleicht unsere aktuellen oder irgendwas haben, um unsere aktuellen Booster-Sets halt eben auch noch verkaufen zu können. Deswegen, dass hier zweimal Standard dabei ist, überrascht mich wenig. Modern ist da so eine etwas andere Sache. Und ich glaube, der Zustand von Modern ist gerade ein bisschen komplizierter. Wir sind beide keine großen Modern-Spieler, was das angeht. Wir kriegen das beide so ein bisschen mit. Du spielst, glaube ich, noch deutlich häufiger als ich. Aber
mit dem Online spiele ich halt so ein bis zweimal die Woche tatsächlich.
Genau. Aber halt eben, was halt Modern angeht, das ist jetzt nicht unser Herzensformat. Dementsprechend, weiß nicht, wie würdest du Modern gerade einschätzen? Würdest du sagen, es ist ein gutes Turnierformat, um das halt jetzt, sag ich mal, für den als Einstiegsprobe für die Pro-Tour quasi zu wählen? Oder was glaubst du, ist die Motivation dahinter, hier Modern über sowas wie Pioneer oder auch zum Beispiel Legacy, was ja potenziell auch machbar wäre, hier anzubieten für die RCQs?
Ja, okay, wie packe ich das jetzt? wenn man auf einschlägige Seiten geht, die also wir sehen ja hier, Modern ist starting in Q2 2025. Wenn man auf einschlägige Seiten geht, die Shop-Produkte auch schon sehr früh listen, wird man herausfinden, dass es dort tatsächlich aktuell neue Herr-der-Ringe-Sachen gibt. Und da eine Reprint-Wave auf uns ein bisschen zukommt. Also bei Games Island ist es zum Beispiel schon gelistet. Tales of Middle-Earth Omega Booster Box, Entschuldigung, ist die Booster-Box.
Wow.
Ja, für irgendwie 85 Euro mit haufenweise Karten aus, ich glaube, es ist ein Booster drin, wenn mich alles täuscht. Diese Box besteht aus einem Booster für 85 Euro und da sind halt Premium-Sachen wieder drin von Herr der Ringe. Und naja, also da gibt's auch diese eine Karte, die ganz viel im Modern gespielt wird, die sie ja demnächst irgendwann hoffentlich mal wahrscheinlich bannen werden, weil sie einfach viel zu viel gespielt wird. Und vielleicht wollen sie vorher noch ein paar davon verkaufen.
So. Ja.
Das ist jetzt eine absolute Aluhut-Theorie, auch wenn wir hier nicht beim Aluhut-Podcast sind. aber ich glaube, dass das genau dahinter steht. Modern ist eine Shitshow, sorry to say. aktuell wirklich kein schönes Format. Trotz, dass sie Nadu rausgenommen haben, ist es halt immer noch imbalanced.
Mhm.
Und die Leute sind nur am Weinen und am Meckern. Also es gibt ein paar Leute, die sagen, boah, voll geiles Format. Das sind aber auch die Leute, die gerade die ganzen Karten spielen, worüber die ganzen anderen Leute weinen.
Mhm.
Das ist halt leider einfach der Fall. Und naja, dementsprechend entweder wollen sie vorher Modern bannen und dann nochmal zeigen so, hey, hier, mhm, wir haben Modern gerettet, guck doch mal das coole Format an. Oder sie wollen halt nochmal wirklich Sachen verkaufen in der Q2. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Und dazu kommt ja auch noch, dass ja auch noch die beiden Sets,
ja,
die rauskommen, also das
Final Fantasy.
Final Fantasy und das Marvel, mhm, von dem wir noch, glaube ich, noch keine Zeiten haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Von Marvel haben wir bisher ja nur das Secret Lair, was schon weird ist, dass wir das sehr früh bekommen. Oder da sprechen wir gleich drüber.
Mhm.
Und vielleicht wollen sie da auch noch mal Karten von verkaufen und die previewen und zeigen.
Ja, das ist halt meine Frage, die sich da stellt. Ich glaube, für 2025 ist sowohl Final Fantasy als auch Marvel gescheduled. Ich weiß nicht, ob es übereinstimmt mit den RCQ-Seasons. Aber das ist so ein bisschen das, wo ich hinterstehe und wo ich sage, okay, das könnte vielleicht sagen, okay, das erklärt, warum wir Modern und Standard haben. Standard macht halt Sinn, um einfach ein Incentive zu haben, regelmäßig Standard-Sets zu verkaufen. Modern macht Sinn, weil in diesem nicht rotierenden Format Direct-to-Modern-Produkte zwei Stück in einem Jahr eben rauskommen und dementsprechend der Fokus eben sehr auf Modern sein wird, auf den neuen Karten. Und wenn wir eins gelernt haben von Herr der Ringe, ist, dass der eine Ring ganz schön viel angerichtet hat. Orcish Bowmaster eben ähnlich. Und allein wenn davon eine Handvoll Karten drin sind.
Entschuldigung. In Q2 ist übrigens Final Fantasy angekündigt.
Ah ja, das macht das schon wieder, das erklärt schon wieder, warum wir Q2 die RCQ-Season in Modern haben. Genau. Und das ist halt so ein bisschen der Hintergrund, warum ich das so ein bisschen frustriert. Pioneer hat viele Qualitäten, die wir auch schon häufiger irgendwie gesagt haben. Es ist halt ein nicht rotierendes Format, was aber auch von Universe Beyond verschont geblieben ist bisher, was keine Horizons-Produkte bekommen hat, also wo nur alte Standard-Sets drin gespielt werden können. Und ich verstehe, dass Modern natürlich auch spaßig ist, aber ich glaube, wir sind weit weg davon zu sagen, was früher das Argument war, warum es keine Modern-Turniere gab. Modern ist untermonetarisiert. Das wurde früher mal gesagt zu dem Format, was jetzt jedes Jahr mindestens ein formatrotierendes Set in irgendeiner Form bekommt. Und dieses Broken-Format, was du auch eben meintest, was 20%+ gerade in Boros Energy hat, was über 50-60% The One Ring in jedem Deck spielt, was nächstes Jahr zwei große Booster-Sets bekommen werden in anderen Franchises, in Universe Beyond, geben mir schon ein ziemlich großes Incentive, Modern über Pioneer anzuwenden. Und vielleicht ist es auch ein bisschen langweilig zu sagen, aber Pioneer ist gerade in einem sehr gesunden Zustand. Also wir haben regelmäßig neue Decks, die jetzt wieder rauskommen. Vor ein paar Wochen kam das Mono Black Demons Deck raus. Momentan wird mehr und mehr mit einem Rona Mox Ember Combo Deck herum experimentiert. Also es gibt ganz viele Entwicklungen, wo man eben diese Langlebigkeit von Pioneer herausstellt. Von wegen, es ist halt nicht nur eben dieselben drei Decks, die rotieren, sondern das Agro-Deck des Formats oder Is It Phoenix oder Azorius Control wird regelmäßig von irgendwelchen Offshoot-Decks platt gemacht und auf einmal hat man eine komplett neue Meta dabei. Und
auf der anderen Seite weißt du nicht, wie es in Q2 aussehen wird.
Das ist
vielleicht
halt auch
wird
Ding,
bis dahin halt einfach eine Shitshow, wie Modern.
Klar.
Das ist halt genau der Punkt. Sie predikten ja auch nicht wirklich viel. Also,
ja.
Ich vermute, das wird ganz einfache Gründe haben. Standard soll gepusht werden, also machen wir zwei Standard. Ja, was machen wir davor? Ja, Q2 kommt das raus, also machen wir das Modern.
Ja.
Und wie gesagt, wir haben noch keine Information, was die Pro-Touren sind. Es kann ja wirklich sein, dass sie eine Pioneer-Pro-Tour machen, wofür ich wirklich für wäre. Weil Pioneer, Modern, Standard, Commander sind aktuell die vier Hauptsachen, die wir nun mal haben. Das muss man einfach sagen, wie es ist, auch wenn ich als Legacy-Enthusiast und immer noch dafür bin, dass Legacy auch eins der Top-Formate ist, was es auch ist. Aber halt nicht die Big Four. Die Big Four sind einfach Pioneer, Modern, Standard, beziehungsweise Standard und Commander, wo ich hier Limited mal rausnehme, weil Limited kann man sich ganz schwierig zusammenreimen, tatsächlich.
Mhm.
Also Limited wird auch ohne Ende gespielt, keine Frage, aber Limited hat immer diese Sonderstellung. Deswegen erwähne ich sie nicht. Es tut mir leid für die Leute, die jetzt unterschreiben, bei uns ist Limited aber das Krasseste. Ja, also wahrscheinlich wird Limited sogar all over the world wahrscheinlich am zweitmeisten gespielt nach Commander.
Ja. Ja, und das ist halt eben, ja, das ist halt eben das Ding. Und es ist halt ein bisschen enttäuschend, gerade zu sehen mit dem Bann von Amalia und von Vampiren, haben wir jetzt gerade so eine neue Renaissance-Phase von Pioneer gehabt. Wir haben auch in den letzten Wochen drüber gesprochen, dass Pioneer Masters anscheinend immer höheren Fokus kriegt im Entwicklerteam von Magic Arena, dass es da halt auch eben so ein Tournament-Ready Pioneer geben soll. Und jetzt nehmen sie in gewisser Weise den Wind wieder aus den Segeln mit so einer Ankündigung, dass kompetitiv gesehen Pioneer für das nächste Jahr anscheinend keine Rolle spielt. Und das ist einfach so ein bisschen, ja, disheartening. Weil Pioneer ist schon ein Format, was ich sehr gerne weiterempfehle, wo ich halt immer sagen würde, das ist halt was, wo du in gewisser Weise wie 2015 Modern sicher dir ein Deck kaufen kannst und die Karten bleiben irgendwie relevant. Also es passiert selten, dass es einen großen Shift gibt und auf einmal ein Deck alles überreißt. Also Leute, die sich 2019 Izzet Phoenix gekauft haben, die spielen das heute noch. So. Und klar, es gibt immer Höhen und Tiefen und so weiter, aber es ist ein sehr gut affordable Format. Also man kann sehr leicht eben reingehen. Es gibt sehr viele Decks, die eben eine verschiedene Archetypen bedienen, die aber alle viable sind.
Und das sehe ich. Challenger-Decks dafür?
Challenger-Decks gibt's leider nicht. schön wär's. Aber es ist halt einfach ein bisschen schade. Es gibt einen schönen Artikel, der so ein bisschen die Pros und Cons argumentiert von Cards Realm, was haben wir auch unten drunter verlinkt, was ein Meinungsstück ist und was so ein bisschen auch erklärt oder versucht zu erklären, was hier alles passiert ist. Im Endeffekt Pioneer ursprünglich halt als so Alternative zu Modern kreiert, weil Modern immer schwieriger war, reinzukommen. Das Argument ist mittlerweile auch hinfällig mit, keine Ahnung, 250€ Playset Will One Ring und so weiter. Aber es zeigt halt auch, dass Pioneer in der Historie seit 2020 auch durch Unhealthy Metagames durchlebt hat. Und das ist jetzt ein bisschen die Frage an dich. Glaubst du, dass jetzt mit einer 3-Jahres-Rotation von Standard, dass mit einem höheren Fokus auf Modern, Pioneer noch die Chance hat, auch weiterhin zu leben, also auch weiterhin ein Faktor zu sein in der kompetitiven Ökonomie? Oder glaubst du, dass wenn Wizards of the Coast will, dass der Fokus auf Modern und Standard liegt, dass auch das nur das Einzige sein wird, was die Leute spielen wollen? Also unabhängig jetzt, ob sie kompetitiv spielen oder auch im Local Games Store.
Pioneer ist so das Mittelkind. Es ist der erstgeborene Standard, der alles reißt. Und das Heimnest-Häkchen, was nie was machen muss, das ist halt einfach Modern. Mhm. Und dann hast du dieses Mittelkind, das am Tisch sitzen kann und sagen kann, ich bin schwanger und niemand hört zu. Mhm. Und genauso ist es hierbei auch. Pioneer ist ganz, ganz oft durch sehr schlechtes Balancing, sehr schlechte Meta-Calls. Ich meine, wir hatten den Pioneer Winter und so Sachen, immer wieder Sachen, wo sie halt sehr langsam, sehr spät nachjustiert haben. Und wo halt auch kein Fokus drauf liegt. Für Modern kreieren sie mittlerweile selbstständig eigene Karten. Mhm. Pioneer muss mit dem leben, was ein Standard kommt. 3 Jahres, 4 bis 5 Jahre Standard.
Ja.
Bedeutet aber auch, dass die Karten halt in diesen 3 bis 5 Jahren ähnlich gebalanced bleiben, was halt bei manchen Sachen, die halt jetzt dann gespielt werden, einen höheren Punkt drankommt, sag ich mal, einen höheren Power-Level dran hat. Sieht man aktuell ganz gut an Duskmourne hat sehr viele starke Karten drin. Es wird sehr viel im Pioneer gespielt.
Ja.
Meiner Auffassung nach.
Also allein die Mono-Black-Demon-Slasher-Decks, genau. Die das auch
plus halt Mono-Red hat Boost bekommen. Es gibt dieses Combo-Deck und so weiter und so fort. Ja. Und dementsprechend glaube ich halt, dass Pioneer immer genau dann zur Rate genommen wird und immer genau dann gepusht und auf Pioneer gezeigt wird, wenn es halt Standard und Modern richtig mies geht.
Mhm.
Und ich glaube, damit muss man sich abfinden, dass wenn sie gerade Modern und Standard pushen wollen und da coole Sachen mitmachen wollen oder sagen, hey, das ist gerade total cool, dieses Format, dass dann Pioneer einfach einfach auf dem Rücksitz erdrückt wird. Ja. Und erst nach vorne geschoben wird, wenn halt bei den anderen beiden Formaten das wirklich kacke läuft. Dann wirklich bei beiden Formaten. Ich rede nicht nur von einem. Und ich glaube, damit muss man sich als Pioneer-Spieler abfinden.
Ja.
Ähnlich wie ich das bei Legacy auch gemacht habe. Legacy war damals genau in derselben Position. Wenn es Standard Modern scheiße ging, dann wurde gesagt, hier, wir haben einen Legacy Grand Prix. Mhm. Aber die meiste Zeit waren es halt eher so, ja, Modern und Standard. Was anderes hatten wir ja auch nicht. Wir hatten ja nicht anders. Aber genau, diesen Slot hat lustigerweise jetzt Pioneer übernommen. Und deswegen glaube ich einfach, man muss sich damit zurechtfinden, dass es Jahre, es wird fette und es wird dünne Jahre geben. Und ja, das ist meine Vermutung dazu tatsächlich.
Ja, ich glaube, du hast auch in großen Teilen recht, was das angeht. Also ich glaube, Pioneer fehlt halt so ein bisschen die Historie. Aber Pioneer hat, glaube ich, so ein bisschen die Zeit für sich zu spielen. Weil jetzt gerade mit der Revitalisierung von Standard ist wieder ein höherer Fokus auf Standard. Das heißt, mehr Standardspieler kommen rein. Und wenn ich eins gelernt habe von Standard, ist, dass Standardspieler sehr schnell sich umgucken, was sie sonst spielen können, sobald Rotation wieder ansteht. Und ich glaube, das könnte eine neue Chance sein, eben Pioneer in so gesehen etwas verspätet mit zu vitalisieren. Weil diese ganzen Standard-Decks, die das ist auch ein valider Kritikpunkt, dass sehr viele Pioneer-Karten, die gerade sehr prominent sind, auch gleichzeitig Standard-Karten sind. Und dementsprechend, wenn man jetzt Standard und Pioneer hätte, vielleicht die Gameplays sehr ähnlich zueinander wären. Das sehe ich komplett. Aber ich glaube, dass, was die Zeit angeht, Pioneer auf jeden Fall wieder interessant wird. Ich glaube auch, es wird in gewisser Weise früher oder später eine Art Backlash geben gegenüber die Universes Beyond Produkte, die Modern gerade reingehen. Gerade wenn es Designs gibt, die darauf hinten lässt, dass Wizards of the Coast The Wandering eigentlich schon ganz geil fand als Erfolgsstory und in Final Fantasy vielleicht das Buster Sword als Equipment oder als Artefakt drin hat, was jedes Deck spielen muss und jetzt 60% der Meta ausmacht. Oder irgendwas in die Richtung. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es Pioneer gibt. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es Pioneer auch in Zukunft weiterhin geben wird. Yeah. Es wird jetzt eine schwierige Phase, wo es kein direktes Incentive gibt, Pioneer zu spielen. Aber die Pioneer-Communities, zumindest mit denen ich halt so ein bisschen in Kontakt bin, die sind halt auch unabhängig davon, wie populär gerade das Format ist und ob gerade eine RCQ-Season ansteht oder nicht, wird es die trotzdem weiterhin geben. Und ähnlich wie Legacy, die Leute haben sich so ein bisschen drauf eingeschossen, die Leute haben halt Bock, genau dieses Gameplay zu erfahren.
Ja.
Und in diesen Communities stand auch nie zur oder war dieses Thema RCQs jetzt nie so ein großes Thema. Es ging halt dabei, sein Deck kennenzulernen und besser mit diesem Deck zu werden auf einer längeren Zeit, anstatt nur bis zum nächsten Set. Ja. Und dementsprechend, auch wenn es ein bisschen Schmerz zu sehen, dass Pioneer jetzt erstmal kompetitiv gesehen keine großen Aufwind mehr bekommen wird. Und noch schmerzlicher ist es, dass einer der Promos für die RCQ ist der Mayhem Devil, wo der natürlich ein absolutes Zeichen ist für Rakdos Sacrifice Decks in Pioneer, die es auch schon sehr lange gibt und auch immer noch gibt. Ist es aber trotzdem was, wo ich sagen würde, okay, wir müssen erstmal abwarten, was die Zukunft zeigt. Pioneer ist weit weg davon, tot zu sein. Pioneer war schon in den letzten 4 Jahren 10-mal tot. Und es geht dann doch immer weiter. Und mir macht das Format nach wie vor Spaß. Es gibt immer noch sehr viele Content-Creatoren, die darum Content machen. The Gathering GG, verschiedene Livestreamer, die das immer wieder aufpauschen. Ich habe gesehen, dass Pleasant Kenobi in letzter Zeit jetzt auch mehr Pioneer spielt, weil es halt einfach so dieses oldschoolige Feeling mit neuen Karten von Modern, von früher eben, mit reinbringt. Und dementsprechend, es bleibt aber auch affordable. Wenn gerade kein großer Fokus drauf ist, dann werden die Decks günstiger, man kann sich gut eindecken mit den Staples. Und einfach eine schöne Zeit haben im 1v1 Magic, wenn man das denn möchte.
Nimmst du denn dein Pioneer-Deck auch mit nach Hannover?
Ja, aber selbstverständlich. Also, ich habe auf jeden Fall wahrscheinlich mein Pauper-Deck, was ich seit 2 Jahren nicht angefasst habe.
Pauper nehme ich auch mit auf die Game.
Will ich mitnehmen. Pauper ist übrigens auch noch ein tolles Format, was natürlich eine andere Prämisse hat, aber was auch zeigt, dass auch wenn kein Fokus von Wizards of the Coast drauf liegt, trotzdem eben das florieren kann mit einer aktiven Community. Aber ein Pioneer-Deck wird dabei sein und natürlich Commander-Decks für die Game-Vasion, wenn ihr da Bock habt.
Yes.
Kommt gerne vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Aber erstmal natürlich und die Frage an euch. Und das Gewinnspiel, genau, auch das ist verlinkt. Aber natürlich die Frage an euch, wenn ihr Pioneer-Spieler seid, wie habt ihr diese News verkraftet? Hat das für euch Einfluss darauf, ob ihr das Format weiterspielen möchtet oder nicht? Und wenn ihr keine Pioneer-Spieler seid, wie findet ihr, dass das am besten affordable, non-rotating Format keinen weiteren Feature-Platz bekommt im nächsten Jahr? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord, würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit einer quasi Follow-up-News oder einer offiziellen Bestätigung von dem, was wir schon vor 2 Wochen besprochen haben. Und zwar Marvel Secret Lair Karten. Wir hatten vor 2 Wochen, 3 Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hatten wir einen fetten Leak. Dieser wurde jetzt bestätigt. Denn wir haben die offizielle Ankündigung bekommen, dass die ersten Marvel-Karten am 4. November als Secret Lair Drop released werden. Und darunter sind die Legendaries, die wir eben schon vor ein paar Wochen besprochen hatten. Also Black Panther, Wakandan King, wir haben Captain America The First Avenger, Iron Man Titan of Innovation, Wolverine Best There Is und eine Legendary, die wir noch nicht gesehen haben, auf die wir aber jetzt gleich noch zu sprechen kommen.
Yes.
Was sagst du denn dazu, dass quasi ein Leak schon den Dampf im Vorhinein so ein bisschen rausgenommen hat?
Ja, ist mal wieder der Fall. Also es ist mal wieder der, ne? Fall. Ich find's ganz spannend mit den Sigillea, den Promos. Sie haben sich selber ja auch schon ein bisschen verraten. Es gibt ja, wenn ihr mal googelt und einfach nach Marvel Counterspell sucht, es gibt aktuell eine neue Reihe von Marvel, die gestartet ist, wo es ein Counterspell-Promo zugibt.
Ja.
Und das sind einfach Sachen, da haben sie sich selber schon gespoilert. Also und sie haben ja die ganze Zeit gesagt, hey, hier Marvel, es wird Marvel kommen. Mich wundert, dass das jetzt so früh kommt, weil das ja eigentlich, glaube ich, für nächstes Jahr irgendwie angekündigt ist. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass irgendwas Großes in Marvel gerade passiert. Also
das war halt die New Yorker Comic-Con. Darauf wird's
ja, aber ich dachte halt irgendwie, ein geiler Film oder so kommt raus. Oder nochmal so ein Endgame 2 oder so.
Ja.
Ja, keine Ahnung.
Vielleicht das Timing habe ich aufgegeben seit Assassin's Creed.
Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich find's okay, dass wir das haben. Bis auf die Commander, soweit ich weiß, nur Reprints drin. Mhm. Und dementsprechend, ja.
Genau. Preislich haben wir aber auch ein paar Sachen. Wir haben quasi jede Secret Lair Drop wird 40 bis 50 Euro kosten, jeweils in Non-Foil und Foil. Das Ganze wird Limited Print Run sein, worüber wir auf jeden Fall gleich noch sprechen können, was das für Konsequenzen haben könnte. Und natürlich sind die Karten, die neu in Magic sind legal in Commander, Legacy und Vintage. Und die anderen Reprints, die bleiben da legal, wo sie auch schon vorher legal waren.
Ich muss gleich mal gucken, sind es nicht 45 und 55?
Das kann gut sein. Also ja, die
45 Artikel, bis 55 sind es
tatsächlich. Okay, also nochmal 5 Euro mehr zu dem Preis eben genannt. Das heißt, für 5 Drops, die wir bekommen haben, zahlt man dann gute 200 Euro für 5 Karten pro Drop, also 20 Karten. Jo. Vergleichen wir das mit einem anderen Universes Beyond Produkt wie den Warhammer 40k Precons, konnte man alle 4 Precons für den gleichen Betrag kaufen. Glaubst du, das ist irgendwie gerechtfertigt? Ich meine, das sind gängige Secret Lair Preise. Die einzige Änderung ist halt, dass wir jetzt hier quasi Universes Beyond Secret Lair Drops haben. Und ich weiß nicht. Also für mich kommt das dann doch, gerade wenn man es mit den Commander Decks vergleicht, die ja ein spielbares Produkt auch waren, kommt's schon sehr teuer vor, oder?
Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, das Fallout Commander Set kriegt man, glaube ich, für 180 bis, also 160 bis 180 Euro.
Also alle 4 Decks quasi.
Alle 4 Decks.
Ja.
Und da sind crazy neue Karten drin, viele neue Karten und nicht nur die Commander, sondern da wurde extra für designt, da wurden Karten für designt, da wurden Mechaniken wie Raid gedesignt, Red. Und da wurde wirklich viel rumgemacht und hier haben wir einfach teure Artworks auf Pappe.
Genau. Teure Proxys von Karten, außer den neuen Commander.
Ja, Proxys sind sie nicht, aber.
Nein, aber halt. Ja,
es sind halt teure Versionen. Reskinte.
Ja,
Karten. Reskinte Sachen, wo sie halt schon okay Karten gewählt haben, das muss man sagen. Also da sind wirklich okay Karten mit drin.
Ja.
Aber am Ende des Tages, weiß ich nicht, ob ich das so fühle. Was ich bei denen mag, und das ist auch das, was ich immer wieder in letzter Zeit zu Secret Lairs sage. Sie sind so kleine Starter. Mhm. Sie sind so, hey, ich möchte Iron Man spielen. Ich nehme alle Karten aus diesem Drop
und
baue daraus einen Iron Man Drop, weil da alle Karten drin sind, die ich brauche. Genau dasselbe bei Captain America. Captain America hat alle Karten mit Ausrüstung drin, plus eine geile Ausrüstung nehme ich mit rein und gib ihm. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich den Preis sehr, sehr, sehr hoch mal wieder.
Ja, also gerade halt im Vergleich, ne? Das ist halt echt, was einem echt auffällt. Aber wir können ja mal die Karten kurz durchgehen. Ich würde, glaube ich, einmal die Drops einmal durchgehen und dann können wir auf einzelne Karten dann nochmal im Nachhinein eingehen. Wir haben Secret Lair X Marvel's Black Panther. Da haben wir Black Panther Wakandan King, da haben wir halt schon im letzten Video drüber gesprochen. Also auch gerne da reingucken, was wir von den Commandern halten. Darüber hinaus bekommen wir noch Secure the Waste, wir haben Primal Vigia, wir haben Heroic Intervention, was ein ziemlich guter Reprint ist, und Khan's Bastion und ein Warrior-Token, der hier einen Wakandan Soldier oder Wakandan Warrior zeigt. Dann haben wir Marvels Captain America mit Captain America First Avenger, Captain America's Aid, was die Garda's Aid ist, Flawless Maneuver, was der Free Boardwipe-Schutz ist. Also, wenn man den Commander kontrolliert, kann man den casten, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Und Creatures you control gain indestructible until end of turn. In the Trenches. Und Shield of War and Peace, was Sword of War and Peace ist. Dann haben wir Secret Lair Marvel's Iron Man, da haben wir Iron Man Titan of Innovation, Galvanic Blast, Commander's Plate, Sol Ring, was wahrscheinlich sehr relevant ist, Inventor's Sphere und ein Treasure Token. Dann haben wir die neue Secret Lair, wo wir noch keine Karte von vorher gesehen haben. Das ist einmal Secret Lair x Marvel Storm, angeführt von Storm Force of Nature. 4 Mana, ein generisches, ein grünes, ein blaues, ein rotes. Für eine 3-4 Legendary Creature Mutant Hero mit Flying und Vigilance und Ceaseless Tempest. Whenever Storm deals combat damage to a player, the next instant or sorcery spell you cast this turn has Storm. Das heißt, man zählt so viele Spells, wie diesen Zug gecastet worden ist, und kopiert den so häufig, wie man es dann gemacht hat. Also ein Storm-Commander, was passend ist zum Namen, würde ich sagen. Darüber hinaus haben wir Lightning Bolt, wir haben Jeskai's Will als Storm's Will, was ein krasser Reprint ist, wie gesagt. Wir haben Ice Storm und Manamorphosis als Ouroboreales. Und dann haben wir noch den Marvel's Wolverine mit Wolverine Best There Is. Wir haben Berserk, wir haben Rite of Passage, Rhythm of the Wild und The Ozolisk, beziehungsweise Adamantium Bonding Tank. Und das war's. Das sind die 4, 5 Drops. Und ich glaube, wir müssen noch mal kurz über die Marvel Storm Drop reden, oder? Weil die fällt mir vom Reprint Value mit Jeskai's Will irgendwie am meisten auf, dass das sich am ehesten lohnen könnte, oder?
Ja und nein. Auch andere der Slots haben tatsächlich relativ teure Karten drin, aber die wurden fast alle in letzter Zeit relativ häufig geprintet, muss man jetzt einfach sagen. Mhm. Das Problem ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel auf Jeskai's Will einschießt und sagt, hey, das ist die Karte. Es gab ja schon die jetzt in Full Art, glaube ich, also in der Extended Art, da kostet die halt irgendwie so 22, 23 Euro. Das ist eine relativ teure Karte. Aber so Sachen wie Berserk oder auch die Commander's Plate oder eben auch das Flawless Maneuver sind halt nicht zu unterschätzen. Mhm. Was ich schön finde, ist einfach, dass sie halt hier die Stärke des Commanders, weil der Commander ist wirklich stark, runtergesetzt haben, indem sie halt Lightning Bolt, Ice Storm und Manamorphose reingenommen haben. Karten, die halt fast irrelevant sind. Ja, also auch gerade vom Preis her. Und dementsprechend hast du aber hier leider nur Jeskai's Will und eben wahrscheinlich Storm. Und dann war es das leider. Und das hast du bei den anderen eher weniger. Bei den anderen hast du halt immer noch mehr playable Karten. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben Ice Storm Commander gesehen habe. Ja?
Es ist vor allen Dingen auch, es ist auch ein bisschen weirdes, also was sie hier signalisieren, oder? Weil es ist ein Storm-Deck. Du willst deine Nicht-Storm-Spells kopieren und dann packen sie Land Destruction hier rein. Also,
ja, gib ihm!
Ist eine krasse Ansage auf jeden Fall. Also stell dir vor, du hast einen Storm-Count von 5 oder 6 und castest dann Ice Storm, dann
hat ein Spieler keinen Spaß mehr.
Bist du aber sehr spaßig dabei auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich bin gespannt. Also Ice Storm und auch Berserk sind ja auch beides sehr alte Karten, die lange, lange kein Reprint mehr gesehen haben. Und das ist schon irgendwie crazy, was sie halt auspacken. Ich meine, klar, die Intention ist so ein bisschen eindeutig. Sie ist das erste Marvel Universe Beyond Produkt, das soll sich verkaufen. Deswegen haben wir unique Karten, die so vorgesehen gerade noch keinen Reprint signalisiert haben. Und halt alte Reprints und halt Ice Storm und Jeskai's Will in der einen, dann ne, sowas wie Commander Plate und Sol Ring Special Version verkaufen sich eigentlich auch immer. Und halt, ne, diese ganzen Reprints, das ist einfach eine ganz andere Art von Secret Lair Qualität, die wir bekommen.
Hm. Was denn mit der Quantität?
Das ist halt das Ding. Wie viele sie davon verkaufen wollen, meinst du, ne? Mit dem Limited Print Run? Ja, das ist halt der eine Punkt, wo ich auch wieder sagen werde, okay, das ist, also, ich kann dich ja durch meine emotionalen Weg seit der Ankündigung ein bisschen führen. Mein erster Part war so ein bisschen, okay, krass, krasse Reprints. Ich bin jetzt kein riesen Marvel-Fan, aber ich finde Marvel schon okay. Ich mag die Karten vom Design her und kann mir halt sehr viele Staples sichern. Hammer, hole ich mir auf jeden Fall jedes Secret Lair Drop. Dann habe ich realisiert, wie teuer der ganze Spaß ist und wie viel ich eigentlich dafür bekomme. Und hab dann gedacht so, ach, mag ich Marvel? Magic-Karten wirklich 200 Euro schwer? Und wenn nicht, welche wär's dann am ehesten? Und dadurch, dass ich halt sehr situativ irgendwie rangehe, bin ich jetzt von, ich kaufe mir auf jeden Fall alle und tu mir den Stress an, alle vorzubestellen, zu gewechselt hin zu, eigentlich kaufe ich mir keine und vielleicht hole ich mir hier und da mal eine Single, wenn ich wirklich jetzt Interesse hätte, Captain America zu kaufen oder so. Aber wie siehst du das? Bist du da hinterher, dann am 4. November alle zu kaufen?
Ja, weil, Spoiler, wir sind kein Finance-Channel.
Ja.
Und mir sollte man sowieso nicht zuhören, weil ich chronisch pleite bin. Wenn es um so Sachen geht. Tatsächlich ist es aber so, dass ich dafür jetzt Geld beiseite legen werde, um mir das zu holen tatsächlich. Weil ich davon ausgehe, dass es nicht jetzt, aber irgendwann später tatsächlich teuer wird. Ja. Ob ich mir das leisten kann bis dahin, ob ich genug Geld beiseite geschafft bekomme, bezweifle ich. Dementsprechend werde ich dann herausfinden, welche ich mir beiseite lege. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie teuer sind. Es tut mir sehr leid für die Leute, die einfach spielen wollen, weil sie Fans sind. Weil dann ist dieser Limited Print Run wieder für den Arsch. Ja. Und das ist halt das. Sie haben zwar irgendwie gesagt, wir haben einen massiven Limited Print Run, einen großen Limited Print Run. Mhm. Aber was bedeutet denn groß in Face of Marvel?
Ja.
Und ich glaube auch, dass wir hier jetzt zum nochmal diesen Punkt haben, den wir schon lange nicht mehr hatten, dass Leute aus anderen Franchises kommen und unser Produkt kaufen.
Ja.
Und also das letzte Mal hatten wir das bei Warhammer, davor hatten wir das bei Herr der Ringe und davor hatten wir das, glaube ich, noch nie. Also ihr könnt mir nicht erzählen, dass irgendwelche Leute gesagt haben, oh, Walking Dead Magic-Karten gibt's jetzt, cool, ich fange jetzt an mit Magic.
Ja.
Das glaube ich nicht. Aber bei Marvel kann ich das sehen. Wir haben das Glück, dass wir in Europa wohnen und Marvel hier nicht ganz so riesig ist wie in Amerika. Ich glaube, in Amerika wird das Ding komplett einschlagen.
Mhm.
Und das macht mir ein bisschen Sorgen für die Spielerschaft. Persönlich, wie gesagt, werde ich mir sichern, was ich kann. Aber das ist kein Advice dazu, dass ihr euer gesamtes Gespartes damit reintut oder sonst was. Das ist eine Trottelaktion von diesen Menschen hier.
Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was man damit machen möchte. Und rein aus Spielersicht bin ich auf jeden Fall auch dabei. Also wo spielst du die denn aktiv? Also ich weiß nicht, ob die eine oder andere Karte für Legacy relevant werden könnte.
Nee. Also dadurch, dass alles nur Reprints sind, bis auf die Commander, und die Commander sind nicht relevant.
Okay, das wäre halt das Einzige, weil wir hatten ja bei Walking Dead Rick, der ja auch in Legacy gespielt gesehen hat. Solange das nicht ist, wäre das ja ein reines Commander-Ding. Und da bin ich halt so ein bisschen rückläufig, weil ich denke so, ja, wenn ich den halt wirklich haben möchte, selbst wenn so ein Black Panther Wakandan irgendwie 20 plus Euro kostet oder noch teurer, was weiß ich, dann ist das ja, wenn ich das Deck dann baue, auch immer noch okay, mir es dann zu kaufen. Oder ich nutze erstmal einen Proxy, baue das Deck, guck, ob es sich lohnt und schau dann, wie es ist. Ich versuche nicht in diese Falle reinzutappen von Thema FOMO, von wegen großer Ankündigung, krasse Reprints, wow, sondern ich versuche so ein bisschen halt zu sagen, okay, wenn jetzt hier wirklich was dabei wäre, wo ich sagen würde, hey, keine Ahnung, das spricht mich jetzt wirklich krass an und ich brauche das jetzt halt wirklich zeitnahst, dann okay. Man kann halt auch aus Sammlersicht sagen, okay, dadurch, dass es ein Limited Print Run ist, ist es in gewisser Weise interessant zu keepen und halt eben für sich bereitzuhalten. Für mich ist es halt jetzt erstmal der erste Aufschlag für Marvel und wir werden ja noch ganz, ganz viel anderes Marvel sehen. Also wir haben ein Major Set Release nächstes Jahr, was modern relevant sein wird. Wir werden wahrscheinlich noch mehr Secret Lair Drops bekommen. Es wurde schon angekündigt, dass eine Spider-Man Secret Lair Drops 2025 kommen soll. Das heißt, wir werden noch sehr viel Marvel haben und ich lasse mich jetzt noch nicht zu sehr blenden von dem ersten Aufschlag Marvel, nur weil krasse Reprints drin sind. Und wie du schon meinst, selbst ein Jeskai's Will, mit 20 Euro ist das ein bezahlbarer Wert. Das ist weit weg davon, Jeweled Lotus Preise zu verlangen, wo man sagt, schlag jetzt zu oder du wirst es für immer bereuen. Vielleicht hat man mal die Faust in der Tasche, wenn man es dann nachhinein bestellt, aber es ist nicht so,
dass man's denkt. Ja, so wie ich bei Lara Croft.
Zum Beispiel. Auch das ist halt so ein Dach. Das ist ja noch ein anderes Thema. Das hatte ich zwischendurch auch schon mal für Radio Ravnica vorgesehen. Aber was ist eigentlich mit den Universes Within Reprints?
Dem Universe was?
Ja, genau. Weil das war mal ganz groß und es wird auch mal häufiger kritisiert. Und ich habe das Gefühl, sobald man aufgehört hat, das zu kritisieren, dass die nicht kommen, sind Wizards of the Coast sehr dankbar darüber, dass sie es nicht thematisieren. Ja. Weil Lara Croft ist das perfekte Beispiel. Wann haben wir den Secret Lair Drop bekommen? Was Ende letzten Jahres?
2023, also so Herbst 2023.
Genau. Und seitdem gab's mal halt wirklich diese Ankündigung zu sagen, okay, wir packen die immer in die Liste rein. Die Liste gibt's jetzt nicht mehr. Das ist jetzt Special Guest, aber sie packen auch nicht in Special Guest Slot. Das heißt, es wurde so es wurde nicht, also es wurde nicht discontinued Universes Within, es wurde nur nicht mehr weiter verfolgt. Und es könnte jederzeit wieder kommen, wir haben nichts angekündigt und das ist fadenscheinig. Ich mag auch diese Herangehensweise nicht und es ist schade, wenn man diese Legendaries wirklich spielen kann. Aber auf der anderen Seite bewegen wir uns halt im Territorium von Commander, also wenn ihr es wirklich spielen wollt, proxiert euch. Ja. Von daher, genau. Ach so, wir müssen noch erwähnen, es gibt ein Arcane Signet, wenn man 200 Euro ausgibt. Netter Bonus, aber
echt? Hab ich nicht gesehen, tatsächlich.
Das ist ganz oben direkt. Earth's Mightiest Emblem als Arcane Signet. Und dann, wenn du bekommst, also you'll receive one Arcane Signet with each $199 spent on Marvel Super Drop Products while supply lasts. Also, das gibt's noch oben drauf. Aber ich glaube, ein Arcane Signet wird mich jetzt nicht dazu bewegen, 200 Euro auszugeben für Magic-Karten.
Nee.
Aber soweit erstmal unsere Einschätzung zum Aufschlag von Marvel in dem Magic-Universum. Wie findet ihr die Marvel-Karten? Seid ihr auch überrascht, dass die Leaks denn doch wahr sind? Oder habt ihr es euch irgendwie schon gedacht? Wie findet ihr die Drops an sich? Es ist da doch mehr Qualität, als wir zugeben wollen. Und ja, werdet ihr euch davon vielleicht das eine oder andere holen? Oder habt ihr ein Auge drauf? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Fragen. Ask us anything.
Yes.
Marc, wie kommen die Leute denn in den Podcast mit ihrer Frage?
Ihr könnt unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung schauen. Dort ist ein Link. Und kommt ihr auf unseren Discord. Und während des Discords, wenn ihr neu auf dem Discord seid, werdet ihr rumgeführt und könnt in den Bereichen einzeln reinschreiben. Ihr werdet genau rumgeführt und auch gesagt, welcher Bereich wofür ist. Wenn ihr schon auf dem Discord seid, herzlichen Glückwunsch. Ask us anything ist eure Adresse. Fragen tippen, jede Frage einzeln, nicht Spam-Fragen stellen und halt auch nicht riesige Texte reinstellen. Mhm. Und ja, das ist so der schnellste Weg.
Genau. Und da können wir es direkt schon mal kurz machen. Wir haben hier eine Frage von AC zu, der fragt, was ist eure Meinung, dass es nächstes Jahr keine Pioneer RCQ mehr geben wird? Das haben wir schon in einem eigenen Part besprochen, also da einfach noch mal reinschauen oder reinhören. Yes. Dann haben wir eine Frage von Rainer Wahnsinn. Im Falle einer Zombie-Apokalypse, wie würdet ihr vorgehen?
Boah, ich habe mir das damals mal noch überlegt tatsächlich, ja. Weil wir hatten damals bei uns im Dorf so einen Angelshop, der scharfe Waffen, Munition und Messer verkauft hat.
Krasser Angelshop.
Und wir hatten, der Angelshop war auch mehr Fake als alles andere. Und wir hatten im Dorf, Nachbardorf, sehr viele Pferde. Und es gab ein riesengroßes Gebäudekomplex, das komplette Zeit leer stand, in dem man sich hätte wunderbar verbarrikadieren können. Und ja, das war mein Notfallplan. Das hat mittlerweile nicht mehr funktioniert, weil der Angelshop ist pleite, die Pferde sind, glaube ich, alle gegessen worden und das Gebäude steht nicht mehr leer.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich vorgehen würde.
Schnell also so beißen bisschen, lassen, damit es vorbei ist.
Entweder das, man gibt halt instant auf, oder man versucht halt irgendwie noch ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn so eine News bricht, dass man doch noch ein bisschen Zeit hat, da schnell zu agieren. Und ich hätte die Hoffnung, dass wenn sowas passiert, ich das irgendwie checken würde und schon früh mich irgendwo absetzen würde oder Richtung Familie gehen würde und einfach dann da ausharren. Weil ich weiß, meine Mutter hat gefühlt Vorräte für die nächsten 3 Jahre schon im Tiefkühler.
Das ist gut zu wissen.
Die würde mich durchfüttern, glaube ich. Genau, aber vielen Dank für die Frage. Dann haben wir von Mikoto Kato. Mögt ihr Animes? Ja, Frage.
Ja, die Antwort ist ja. ich bin ein Kind von RTL 2.
Ja.
Dementsprechend ja, ich mag Animes, ich liebe Ranma 1/2. Ich find's großartig, dass sie das jetzt neu auflegen. Mhm. Auch dass der Manga neu aufgelegt wird. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ich da liebe und die ich mir da anschaue. Und Animes und Mangas sind sehr, 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 sehr große Liebe tatsächlich.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall mal mehr Animes geguckt, als ich es aktuell tue. Für mich ist halt jetzt nicht explizit das Format Anime, was mich jetzt so dran reizt, es ist dann mehr so einzelne Stories. Also ich hatte vor 1,5 Jahren oder so, 1,5 bis 2 Jahren, hatte ich mal eine relativ große Berserk-Phase, wo ich Berserk für mich entdeckt habe und habe da ein Fan-Edit tatsächlich gefunden im Berserk-Reddit, wo jemand quasi alle Adaptionen von Berserk so zusammengeschnitten hat, wie es quasi in den Mangas ist. Und das habe ich mir vorne bis hinten angeguckt. Das waren auch echt nicht wenig Teile, die es da gab. Mhm. Die Qualität ist so schwankend, weil es gab teilweise so 3D-CGI-animierte Sachen aus den frühen 2000ern.
Ja, weil Berserk sich auch in den Jahren halt verändert hat. Das ist ja genau. Wie, wenn man sich jetzt überlegt, was mit One Piece passiert ist. Wenn man die ersten One-Piece-Sachen jetzt geguckt hat, heute noch mal, denkt man sich auch so, Wow, what?
Mhm. Ja, ja, total. Und wie gesagt, das schwankt in der Qualität so ein bisschen. Die Story ist trotzdem sehr Hammer und ist halt genau so ein bisschen das, was ich halt mag. Das ist halt nicht sich zurückzieht vor brutalen Sachen zu zeigen, jetzt nicht nur aus dem Gore-Faktor, sondern auch aus dem emotionalen Faktor. Und es hat mich auch dazu gebracht, Berserk Mangas zu lesen. Es gibt ja diese Deluxe-Versionen, die arschteuer sind, aber sehr viel Spaß machen, durchzulesen. Und das ist, glaube ich, so der letzte aktive Anime, den ich geguckt habe. Ja.
Ich kann ganz viele empfehlen, tatsächlich. Es gibt ganz, ganz viele. Also du hast Shield Hero, Frieren, die Apothekerin, ja. Was gibt's denn noch alles? Das sind die neueren Sachen. Oldschool oder Midschool, das ist sowas natürlich wie Hameinhalb immer ja. wieder zu empfehlen. Oder Sword Art Online und so weiter. Mhm. Es gibt tausende Sachen. Es ist, man Sword Art hat gar Online
habe ich die erste Staffel tatsächlich sogar geguckt. Also es war ja, noch in meiner, wo ich mehr gespielt habe. Aber das Problem ist, ich finde Animes uninteressant, die zu tropey sind. Wo ja. es halt immer so den generic male lead character gibt mit den generic female love interest und oh, es gibt immer so Fans. Und das ist halt so ein bisschen, was mir das Format madig macht. Aber
ich liebe edgy Animes. Dementsprechend ja. bin ich sowieso raus und niemand möchte mehr mit mir reden.
Nee, ach, alles gut. Ich
also so Highschool ja, DxD oder so.
Ich kann ja gerne den Spaß an sowas, aber ich denke immer, dass das nimmt halt so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. In der einen Situation, es gab so ein Zombie-Apokalypse-Anime, wo es irgendwie ständig die Boobs gewackelt hat. Und ich denke mir so, really? Also, es nimmt doch komplett die Tragödie raus, großartig. Dass gerade alle überrannt werden.
Nein, großartig. Also. Das ist genau mein Stil. Das ja. ist, wenn ich Testament of Sister New Devil gucke, der Mann, der sich nur darum interessiert, einmal die Brüste einer Frau anzufassen und deshalb die komplette Unterwelt versklaven möchte. Ja. Das ist mein Stil. Also aber ich kann es gut aus verstehen, dass das nicht jedermanns Stil ist.
Ja, ja, also es hängt wirklich von der individuellen Show ja. so ein bisschen ab, ob ich es gucke oder nicht. Aber ja, ist auf jeden Fall eine spannende Thematik. Dann haben wir noch eine Frage von Rainer Wahnsinn, die sich auch doppelt mit einer anderen Frage, deswegen packen wir sie mal zusammen. Wir haben einmal Poison Counter. Würdet ihr es begrüßen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, diese zu entfernen oder zu reduzieren? Und relativ aktuell, ich scroll mal kurz runter. Von Timmy Swatzi, der hat gefragt, was haltet ihr von Gift, also Poison? Sind die Siegesbedingungen 10 Marken gleich tot? Zu krass, sollte man zumindest einen Commander auf 20 erhöhen oder ist das gar nicht so drastisch, wie immer gesagt wird? Also Poison Counter in Commander, ein kontroverses Thema, würde ich sagen. Dadurch, dass sich die Regeln ja nicht anpassen auf 4 Spieler. Man hat zwar doppelte Lebenspunktanzahl, aber braucht trotzdem nur 10 Marken, um halt eben zu sterben. Wie siehst du das mit Poison in Commander?
Sollte man, wenn man Karten mild, einen zweiten Wind bekommen, wenn man 60 Karten spielt, statt 100? Nee, sollte man nicht. ja. Es sind Regeln, es sind Giftmarken. Ja, Infect ist sehr, sehr, sehr stark. Poisonous selber ist sehr, sehr, sehr schwach, weil es halt meistens nur 1 bis 3 Marken gibt und man da halt mehrere Angriffe braucht. Infect ist halt nur stark, weil es halt auf einen Schlag sehr viele Marken sind. Mhm. Alles in allem muss ich sagen, finde ich Infect vollkommen okay. Im Commander ist es halt, dann spiel nicht mit den Leuten Commandern. Sondern dafür haben wir den Rule Zero, zu sagen, hey, wir haben keinen Bock auf Infect, mach's einfach nicht. Ja. Oder wenn halt jemand wirklich mal über Infect gewinnt, Commander Damage ist nichts anderes wie Infect, wenn man sich's mal richtig überlegt. Und dementsprechend spielt ihr im Commander praktisch dauerhaft Infect, wenn man es jetzt böse sagt. Und dementsprechend finde ich Infect nicht schlimm. Infect ist, die Kreaturen sind auch nicht stark, sondern die sind entweder mini-winzel klein oder sind halt total überteuert für eine mittlere Statline, wenn man jetzt diesen einen Drachen rausnimmt, der total broken ist, als Commander.
Ja. Ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Poison ist auf jeden Fall, also wenn deine Win-Condition Poison ist, dann ist es auf jeden Fall was, man Rule Zero erwähnen sollte, weil nicht alle haben Bock drauf. Und es zeigt zum Beispiel, es gab mal in Phyrexia All We Want das Poison-Commander Precon-Deck. Und das hat ist angetreten gegen 4 Homebrew mittelstarke Commander-Decks. Und es hat fast alle rausgenommen, halt durch das Proliferaten und durch dieses passive Verteilen von Poison, was mich absolut überrascht hat. Weil normalerweise habe ich gedacht, okay, Precon ist raus. Aber das ist halt ein ganz anderes Spiel, was man dann hat. Aber ich würde auch nicht sagen, am Ende des Tages hat es dann doch nicht gewonnen, weil wir dann Arch Enemy typisch uns alle vereinigt haben gegen den bösen Poison-Spieler. Und das reguliert sich schon ganz gut selber. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine Regelanpassung braucht. Ich verstehe, dass man so ein bisschen sagt, hey, es kommt eigentlich von was anderem her, aber umgekehrterweise haben 60 Kartenformate auch mit sehr vielen Commander-Designs zu kämpfen. Von daher ergänzt sich das doch, glaube ich, ganz gut. Vielleicht mal eine letzte Frage kurz an dich von Sabo. Was war die komplizierteste Situation, die du mal judgen musstest? Also die Mark mal judgen musste? Fällt dir da gerade eine komplexe Situation ein?
Zum Judgen, ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich immer, wenn du in eine Situation gerätst, in der es kein Board, nicht um Boards geht, sondern um Emotionen. Mhm. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass ich eine Judge-Situation hatte von einem stark angetrunkenen Erwachsenen, der kleine Kinder angemacht hat, beziehungsweise angegangen ist. Nicht angemacht im Sinne von bösartig sexuelle Natur, sondern halt eher wirklich aggressiv. Ja. Und ich glaube, das war für mich persönlich die schwerste Situation, weil es mit DQs und auch mit sehr wilden Situationen, man weiß nicht, wie die Person reagiert und so weiter und so fort einhergeht. Und ich glaube, das war so von dem. Ich glaube, die Frage bezog sich eher auf eine spielerische Situation und so ein bisschen was zum Raten. Und da könnt ihr mal raten. Das ist eine meiner Lieblingssachen. Die habe ich live nicht miterlebt, aber ich wurde tatsächlich mal bei einer sehr ähnlichen Situation angerufen. Es wurden zwei Spieler, die gegeneinander gespielt haben in Modern. Bei meiner Situation waren es Burn-Spieler. In der Situation, von der ich gehört habe, waren es Death Shadow-Spieler, die einfach dieselben Sleeves benutzt haben, fast dieselben Artworks benutzt haben und fast dieselben Decks hatten und beim Deck hatten miteinander geredet haben und vergessen haben, ihre Decks sich gegenseitig wiederzugeben. Was darin geendet ist, dass sie fast dieselben 60 Main-Deck-Karten gespielt haben, aber halt verschiedene Fetch-Länder und da das aufgefallen ist. Und bei den Burn-Spielern ist einem dann aufgefallen, so, hey, ich hab doch, die Karte ist doch bei mir voll. Und denen dann aufgefallen ist so, hey, wir haben die Decks verwechselt.
Das ist schon geil. Es ist geil, wenn dir das passiert, wenn du einfach wenn du so auf einer Wellenlänge bist mit dem Deck, dass es dir nicht mehr auffällt, dass es nicht dein eigenes Deck ist, was du da gerade spielst.
Ja, genau. Und das muss man halt sagen. Also selbst bei den Basic Lands, oder gut, Shadow spielt zum Beispiel keine Basic Lands, aber die Burn-Spiele haben sogar dieselben Basic Lands gehabt. Ja. Aber das war wirklich ein Moment, wo ich angerufen wurde, wo ich gesagt habe, Leute, was macht ihr denn da für Müll?
Hört auf, Magic zu spielen.
Ja, das war ganz großartig. das war zum Beispiel sehr, sehr cool. Ansonsten gibt's halt viele Klassiker. Also Judgen wiederholt sich sehr oft. Es sind selten schwierige Situationen, sondern es sind meistens eher stressige Situationen. Und wenn man einmal weiß, wie Brainstorm Ponder funktioniert, wenn man einmal Raghavan verstanden hat und so weiter und so fort, Blood Moon verstanden hat, dann wiederholen sich die Fragen einfach nur noch.
Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, wo ich sagen würde, wo Regelsachen oder Regelkonformität sehr schwierig sind einzuschätzen für mich. Also ich bin kein Judge, aber so einfach vom Play. Das ist halt fast immer in Commander und fast immer mit irgendwelchen Effekten wie Doppel-ETBs, Doppel-Cast-Trigger, Doppel-den-Stack, Doppel-X und alles so, gerade wenn Sachen noch aufeinander aufbauen, mit Storm-Counts und wie häufig jetzt das passiert, Mizzic's Mastery resolven mit Overload, das sind halt so Sachen, wo ich ehrlicherweise fast schon also so komplett auschecke und einfach nur sage, okay, sag mal am Ende, was passiert. Und dann kann ich damit arbeiten. Ob ich das jetzt, ob das jetzt richtig passiert ist, kann ich einfach als Spieler gar nicht mehr nachvollziehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sowas im Nachhinein, vielleicht schon 2-3 Turn-Cycle später, wenn man das nochmal aufarbeiten muss, ein Ding der nahezu Unmöglichkeit ist. Also, ja, oder
super lange. Da muss man es teilweise auch einfach lassen.
Genau. Aber das soweit zum Ask Us Anything für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt an uns für die nächste Woche, dann schreibt es uns gerne doch in die ins Discord unter Ask Us Anything im Thread. Und damit sind wir auch schon am Ende von Folge 266 von Radio Ravnica. Wie gesagt, gerne eure Fragen ins Discord. Wenn ihr uns supporten möchtet, gerne kommentieren auf die einzelnen Videos. Gerne auch teilen, wenn euch eine Folge explizit mehr gefallen hat. Oder ihr sagt, hey, wir reden da über die Situation, die wir schon letztens hatten. Oder über die News. Dann gerne uns auch in der Playgroup teilen. Bewerten mit Like und 5 Sternen. Wir beide haben Social Media, Instagram und Threads sind da unsere Adressen. Alles für die Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal an Holy für das Sponsoring dieser Folge. Und ihr könnt bei weareholy.com/Radio Ravnica diese Getränke mal euch anschauen. Vielleicht sogar das Probepaket mal bestellen und mal gucken, ob das was für euch ist. Und wenn ihr das tut, könnt ihr Geld sparen mit den Codes Ravnica 10, 10% und Ravnica 5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und hier auch nochmal der Hinweis, dass wir auf der Gamevasion sind im Dezember, 6. bis 8. 12. werden wir da sein und gerne mit euch jegliche Arten von Magic spielen da vor Ort, die es da gibt. Es gibt ordentlich Platz für TCGs, deswegen schaut es euch gerne an. Und wir haben ein Gewinnspiel dazu, wo wir 2x2 Karten verlosen dürfen für die Gamevasion. Deswegen tragt euch da ein, holt euch eure Entries und seid dabei. Und zu guter Letzt natürlich noch einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer. Das sind einmal Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombanda, Lulz, Psyren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren mutigen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao.